Ja gut, also das wird aber nochmal 15 Minuten. Ja, aber Tillmann, bist du eigentlich du einverstanden? Weil ich finde ja, dass du schon auch ein, ungefähr das Vetorecht hast wie die Amerikaner in Palästina.
Solange du hinterher genug Bücher verkaufst, ist mir das alles recht.
Gut.
Ich bin das hochdeutsch sprechende Kind.
Ich höre nicht, dass mir das Mandat gekündigt wird.
Lies einfach die zweite Zeile.
Für Sie, die es vielleicht hinten nicht mitgekommen haben, der Vorschlag war, dass nur jede zweite Zeile des Kapitels gelesen
wird. Es war übrigens einer meiner wichtigsten Regisseure, der das gerade gesagt hat.
Dem möchte ich aber trotzdem in all meiner Kraft als Veranstaltungsleiter widersprechen.
Aber es wäre wirklich mal interessant, diesen Versuch zu machen. Also ich mache mal einen Absatz, lese ich mal so, wie Minks das vorgeschlagen hat. Als der Zuber mit seiner Zünder beim Seewirt die Hof ein mitsamt der frustrierten und honigen Saderin wieder in Meer gerechnet. Er war mittlerweile zwar am Nacht dunkel sein und noch gab es kein elektrisches Licht, ihm sehr riskant gewesen die filigrane Arbeit des Wurstens, gegen Därme, die das Wurstbrat abzufüllen war, musste geführt werden, wenn noch unausgeschieden. Na, das geht nicht in Zeitlupe. Wenn noch. Na, das dauert zu lang. Wir wollen es ja beschleunigen. Aber der Vorschlag war nicht schlecht. Also ich lese jetzt ganz. Wir sind in der Minderheit. Wir sind in der Minderheit. Oder nicht. Oder nicht.
Ja.
Also der Zuber. Als der Zuber mit seiner Zünd ab beim Seewirt die Hofeinfahrt hinauffuhr, war man dort gerade dabei, die Sausteige mitsamt der frustrierten und hungrigen Sau darin wieder in den Saustall zurückzutragen. Mit dem Zuber hatte niemand mehr gerechnet. Es war mittlerweile 2 Uhr am Nachmittag und es war Anfang November. In 3 Stunden würde es dunkel sein und noch gab es kein elektrisches Licht im Schlachthaus beim Seewirt. Bei Kerzenlicht aber wäre es schon sehr riskant gewesen, die filigrane Arbeit des Wurstens zu verrichten. Die Messer waren scharf geschliffen, das Reinigen der Därme, in die das Wurstbrat abgefüllt war, musste also mit scharfen Augen und unermüdlicher Akribie durchgeführt werden. Wenn noch Unausgeschiedenes in ihnen zurückbliebe, könnte das die Geschmacksaura der Würste so nachhaltig verderben, dass am Ende die ganze Arbeit umsonst getan worden wäre. Da war genügend Licht im Schlachthaus für den Tiertod so entscheidend wie im Pflanzenhaus fürs Wachstum. Obendrein war dem Seewirt nicht entgangen, dass der Zuber schon schwer angeschlagen sein musste. In dessen Gesicht sah er Witz und Verschlagenheit und das leicht aggressiv anzügliche Wesen, haltloser ausgedrückt als sonst. Auch hatte der Seewirt gesehen, wie der Zuber beim Abstellen seines Fahrzeugs gerade noch das Gleichgewicht wiederherstellen konnte, ehe er mitsamt dem Moped in den Holunderstrauch hineingefallen wäre, der an der Schlachthauswand emporwuchs und die Blüten lieferte, aus denen die Seewirtin jedes Frühjahr in der Fettwanne ihre begehrten Hollerküchel herauspuck. Und erstaunt sah er, dass der Storch trotzdem seinen Rucksack vom Gepäckträger nahm und auf die Schlachthaustür zustackste. Des Zubers Körper war rund und sein Fleisch wog schwer, aber seine Beine waren so dünn wie die von Adebar, dem Sumpfgänger. Darum hieß er der Storch. »Wisstest du heute wirklich noch die Sau schlachten, Storch?« fragte der Seewirt zweiflerisch den Zuber, als der wortlos an ihm vorbeiwankte. »Ja, logisch will ich sie schlachten. Gemästet hast du sie ja schon, oder?« »Wieso fragst du jetzt da so blöd? Warum wäre ich denn sonst da?« gab der Zuger gereizt zurück. »Holst die Steigen mit der Sau nur wieder raus? Ich muss heute noch eine umbringen.« »Aber es ist doch schon Nachmittag«, versuchte der Seewirt, ihn noch einmal zu bremsen. »Geh in die Küche hinüber, lass dir von meiner Frau eine Brotzeit hinstellen und ein Bier oder meinetwegen auch 2 und schlachten tun wir dann morgen, es pressiert nicht.« Das half aber nichts. Der Zuber tat so, als hörte er den Seewert nicht. Er packte sein Werkzeug aus und reihte es feierlich, säuberlich auf dem Schlachttisch auf, so wie er es immer tat, wenn es zu tun war. Ein Messer neben das andere, Beil an Beil und Wettstein zu Wettstein. Und ganz an den Anfang, vorn hin in der Reihenfolge, legte er den noch ungespannten Bolzenschussapparat. Dann stelzte er zum glimmenden, fast schon ausgeglühten Ofen, auf dem eingemauert im Beton der große Wurstkessel wuchtete, bückte sich schwer und mühsam hinunter zum kleinen Ofentürl, öffnete es und füllte es mit den daneben liegenden Holzscheiten. Es waren gespaltene Fichtenstücke, die er einschürte, und schon nach kurzem fing es an, im Ofen drin zu knistern und zu knacken, und bald brannte es im Schürloch lodernd auf. Später würde er Buchenstücke nachlegen, um den Ofen auf hohem Hitzeniveau am Glühen zu halten. Wortlos reichte er da dem Sohn des Seewirts, der gerade mit dem Fichter zusammen die Steige mit der deprimierten Sau darin wieder hereingetragen hatte, einen Kübel und bedeutete ihm damit, dass noch Wasser in die Kessel nachzufüllen sei. Und nicht zu wenig und nicht zu langsam, sagte er bissig, gell, sonst kommen wir noch in die Nacht hinein. Wasser wurde immer viel gebraucht beim Sauschlachten, heißes Wasser. Hitze ist das Grundelement bei der Transformation des Fleisches vom Lebewesen zum Nahrungsmittel.